Krisen erleben, Krisen verstehen. Ein Podcast-Projekt der Fachhochschule Münster.
Hey Leute, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Nicht aufgeben, mein Weg raus aus der Wohnungslosigkeit. Sollte dich das Thema eventuell belasten, überlege dir, ob du dich gerade dazu bereit fühlst, diese Folge zu hören. In der vorherigen Folge ging es um Long-Covid und ihr werdet schnell merken, dass auch in Bezug auf Wohnungslosigkeit Corona einen verstärkenden Einfluss hatte.
Steigende Mietpreise, begrenzter Wohnraum, die Inflation, Menschen, die ihre Heimat verlassen und hier einen Neuanfang wagen, Schicksalsschläge, Krankheit, der Verlust des Arbeitsplatzes sowie der Mangel an sozialen Ressourcen. All dies sind Faktoren, die durch die Pandemie verstärkt wurden und all dies sind Faktoren, die dazu führen, dass Menschen an ihre Grenzen stoßen und sich eine Wohnung nicht mehr leisten können. Dabei treffen sie leider auf das kapitalistisch geprägte gesellschaftliche Ideal, ständig funktionieren zu müssen. Die Realität, in der wir leben, bietet noch zu wenig Toleranz dafür, dass Menschen in Ausnahmesituationen in eine Lage geraten können, in der das Funktionieren ihnen nicht möglich ist. Eine Lage, in der sie im schlimmsten Fall plötzlich oder allmählich ohne Wohnung dastehen.
In unserer Podcast-Folge ist es uns ein Anliegen, das Verständnis zu schärfen, dass Sätze wie "Kein Mensch muss wohnungslos sein" und "Die sind doch alle faul und nehmen Drogen" sehr kritisch hinterfragt werden sollten. Solche Aussagen sind gefährlich und machen es uns leicht, uns auf unseren Privilegien auszuruhen und dabei die Empathie für diejenigen zu vergessen, die nicht die gleichen Ressourcen im Leben haben wie wir. Ressourcen, die keineswegs selbstverständlich sind und die wir schneller verlieren können, als es uns lieb ist. Wir möchten über ein Thema sprechen, das nicht nur aus trockenen Zahlen und Statistiken besteht, sondern das das Leben von Hunderttausenden von Menschen in Deutschland prägt. Wohnungslosigkeit.
Wie ist das eigentlich in Deutschland? Zunächst ein paar Zahlen. Derzeit leben 262.600 Menschen ohne Wohnung, von denen 38.500 Menschen auf der Straße leben. Die Dunkelziffer wird immer wieder als viel höher eingeschätzt. Und Menschen, die Sorge haben, wohnungslos zu werden, gibt es auch viele. Man muss bedenken, dass viele Menschen ohne eigene Wohnung statistisch nicht erfasst werden, da sie zum Beispiel eine Zeit lang bei Freunden und Familie unterkommen können. Hinter diesen Zahlen verbergen sich Geschichten, Kämpfe und Hoffnungen.
Unser Podcast-Partner Sascha möchte seine Geschichte erzählen und den Zahlen eine Stimme geben. Er erzählt von seiner Wohnungslosigkeit und ermutigt in seiner Geschichte dazu, Hilfe anzunehmen und den Fokus nicht zu verlieren. Sein Beispiel verdeutlicht, wie Krisen schneller in die Wohnungslosigkeit führen können, als wir es oft glauben.
Ja, hallo, ich bin der Sascha Illensperger. Ich wohne hier in Münster. Ich bin 49 Jahre alt und habe seit 2 Jahren eine Wohnung und war davor obdachlos. Habe 3 Jahre im HDW gewohnt und davor 2 Jahre im Zelt, im Kinderhaus im Wald.
Das heißt, du hattest, bevor du wohnungslos warst, hattest du aber wirklich ein Haus mit Familie und einen Job, den du nachgegangen bist?
Ja, sicher. Ich hatte Frau, Kinder, alles gehabt. Ich habe einen eigenen Hausmeisterservice gehabt, ich war selbstständig gewesen. Habe in Warndorf gewohnt, 11 Jahre, ging alles gut. Dann hat meine Frau sich von mir getrennt, ja, und dann ist für mich der Abschluss gewesen.
Im Jahr 2023 ließen sich laut Statista die Gründe für eine Wohnungslosigkeit mit knapp 17% auf Trennungen bzw. Scheidungen zurückführen.
Dann bist du quasi zu Hause ausgezogen aus eurem gemeinsamen Haus und das war quasi der...
Mehr oder weniger musste ich ausziehen, okay. Ich wollte... musste und ja, von da an ging es dann bergab. Hab dann zwar eine Wohnung im Warndorf gekriegt, aber das ging nicht, weil meine Frau und meine Kinder mir andauernd über den Weg gelaufen sind und ich durfte vom Gesetz her mich nicht nähern und das war dann schwer und deswegen bin ich dann hier nach Münster gezogen und ja, das war leider nicht so toll.
Hast du denn, also zu dieser Zeit, hast du dann erstmal gedacht, das ist nur eine Phase oder dachtest du so, hast du sofort realisiert, dass du jetzt wirklich wohnungslos bist für eine
gewisse Zeit? Na, erstmal habe ich ja gedacht, dass ich irgendwo unterkomme, vielleicht Familie oder so, aber Fragen macht man dann ja auch nicht, will man ja auch nicht. Und ja, bis ich dann wirklich realisiert habe, dass das wirklich so ist, da habe ich mir dann, wie gesagt, ein Zelt im Wald aufgebaut. Ne?
Die Erkenntnis, dass er tatsächlich wohnungslos ist, benötigt bei Sascha eine gewisse Zeit, wie er erwähnte. Diese Feststellung reflektiert nicht bloß seine individuelle Erfahrung, sondern deutet auf ein allgemeines Missverständnis hin. Viele Menschen neigen dazu anzunehmen, dass es erhebliche Umstände erfordert, um wohnungslos zu werden. Im Bemühen, sich von einem solchen Schicksal abzugrenzen, entstehen auch Stigmata wie »Nur wer faul ist, landet auf der Straße«. Wir vernachlässigen gerne die Tatsache, dass Schicksalsschläge jeden von uns betreffen können und ein Sicherheitsnetz, das uns auffängt, keineswegs selbstverständlich ist. Diese Realität verdrängen einige, ähnlich wie Sascha, bis sie selbst betroffen sind. Wissenschaftliche Studien unterstreichen die Vielfalt der Ursachen für Obdachlosigkeit. Von wirtschaftlichen Faktoren bis hin zu psychosozialen Belastungen, was zeigt, dass es nicht allein auf individuelles Verschulden zurückzuführen ist. Thematisiert man das Verhältnis von Wohn- und Wohnungslosigkeit, stellt sich zunächst die Frage, ob man ohne eine Wohnung wohnen kann. Wird dies positiv beantwortet, schließt sich die Überlegung an, wie man ohne eine Wohnung leben kann. Man kann nicht wohnen, fasst der Sozialarbeitswissenschaftler Günther Rausch die philosophische Debatte zusammen. Wohnen ist eine elementare Ausdrucksform menschlichen Daseins und gehört untrennbar zum Wesen des Menschen. Der Mensch kann nicht ohne Wohnen existieren. Auf die eine oder andere Weise finden Menschen immer einen Ort, den sie als ihr Zuhause betrachten. Mag er auch noch so bescheiden sein. Leider erfahren viele Menschen eher schlechte als gute Wohnbedingungen. Oft wird dem Wohnen auch nicht genügend Bedeutung beigemessen. Dabei ist die Wohnung für uns der gewohnte Ort, der uns Geborgenheit vermittelt und vor Wind und Wetter und anderen unliebsamen Überraschungen schützt. Wohnen ist jedoch mehr als nur ein physischer Raum. Es bildet das Fundament unserer Lebenswelt, in der Identitäten geformt, Orientierungspunkte geschaffen und Deutungsmuster entwickelt werden. Durch das Wohnen erschließen sich Menschen die Welt um sich herum. In der sozialen Sphäre des Wohnens entstehen bedeutende Ressourcen zur Bewältigung kritischer Lebensereignisse und alltäglicher Belastungen. Die Wohnungstür markiert die Schwelle zwischen öffentlichem, halböffentlichem und privatem Raum.
Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also du hast in diesem Zelt geschlafen. Wie sah denn da deine Unterkunft aus? Hattest du nur dieses Zelt? Oder?
Ja, ich habe in dem Zelt, wie gesagt, gelebt. Ne? Und tagsüber bin ich dann immer hier im Treffpunkt gefahren, im Keller bei Eveline. Das ist von Alexandria ist das. Die machen Frühstück da für 50 Cent und Mittagessen für 1 Euro. Und da habe ich dann mitgeholfen, so bis Essen holen, dann hinterher mit aufräumen und so. So habe ich dann, brauchte nichts für mein Essen und Trinken bezahlen. Und hatte dann bis nachmittags immer was zu tun. Ne? Und dann bin ich da meistens noch dann zurück zum Zelt. Ne? Okay. Konnte dann auch duschen und Wäsche waschen und so. Das hat schon Vorteile gehabt.
Wie bist du drauf gekommen, auf dieses Eveline? Hast du das irgendwie mal gehört?
Ich habe das über einen Bekannten mitgekriegt. Ja, und dann bin ich da mal hingefahren. Ja. Und da bin ich da jeden Tag gewesen. Ja. Und dann auch gut mit den Leuten klargekommen. Er hat dann mal da ausgeholfen, da mal geholfen. Das wurde dann immer mehr. Ja, und so. So habe ich mir die Zeit dann vertrieben. Ne?
In dem Zelt stelle ich mir natürlich ziemlich schwierig vor im Winter. Wie hast du das gemacht?
Ja, ist kalt, ne?
Ja.
Ja, also, warm anziehen, ne? Ja, was soll ich machen? Ja, keine Möglichkeiten gehabt, ne? Ja, wie gesagt, den ganzen Tag über, wie gesagt, irgendwo aufgehalten und dann abends zu pennen, meistens nur dahin. Das ging schon. Blieb ja nichts anderes über. Wollte ja auch nicht irgendwo anders hinfragen. So hatte ich meine Ruhe, musste nicht jeden Tag gucken, wo ich meine Sachen hin tue, dass sie nicht wegkommen und so. Das war schon ganz okay.
Ja, du sagst, du wolltest nicht woanders hin und fragen. Wie fiel es dir sehr schwer am Anfang, Hilfe anzunehmen? Oder wann war überhaupt das erste Mal, dass du so Hilfe in Anspruch genommen hast? War es dieses Eveline?
Ja, das hat schon eine Zeit gedauert. Ne? Ich habe ja auch erst mal eine ganze Zeit lang im Zelt gelebt, wie gesagt. Ne? Ja, und dann wurde es, wie gesagt, zum Winter hin und es wurde immer kälter. Und dann habe ich den Herrn Mühlbauer kennengelernt, vom HDW. Und der hatte mir dann angeboten, sich zu melden, sobald er irgendwie ein Zimmer frei wird, wo ich auch erst Zweifel hatte, weil ich auch gehört habe, ja, Obdachlosenheim und die knauen nur und nur am Saufen, nur am Schlagen und nur Theater und alles. Ne? Da war ich natürlich ein bisschen abgeschreckt, überhaupt erstmal hinzugehen. Muss sagen, bin sehr positiv überrascht gewesen, wo ich da hingegangen bin. Also es, ich hatte Glück gehabt, ich hatte gute Leute bei mir auf dem Zimmer, wo nicht irgendwelche Sachen weggekommen sind oder sonstiges, ne? Und die nicht gerade schwer auf Droge waren oder so. Da ging das, ne? Also, dann hatte ich dann schon ein bisschen einfacher. Ne?
Wie kann man sich da so ein Zimmer vorstellen?
Also, ja, da sind dann Zimmer, da bist du zu dritt oder zu viert. Es gibt auch Zimmer, da bist du nur mit noch jemand anders. Das ist dann in der fünften Etage. Das sind dann viele Leute, so, die arbeiten und sowas, ne? Dass sie da auch zur Ruhe kommen und dann ist, ne?
Ja, du sprichst gerade was an. Leute, die arbeiten, trotzdem keine Wohnung haben, klingt natürlich erstmal ein bisschen komisch auf den ersten Blick.
Ja, leicht ist was anderes, ne? Aber was soll man machen? Ne? Es sind nun mal sehr viele Leute im HDW auch, die wirklich, wie gesagt, arbeiten, aber eben kein Zuhause haben. Ne? Und wenn die dann irgendwann mal die Adresse davon im HDW drin stehen haben, dann wird es auch schwer mit einer Wohnung in Münster finden, ne? Weil die Leute sehr abgeschreckt sind von dieser Adresse. Wenn sie die dann hören, dann,
klar,
es sind aber nicht alle gleich, ne? Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Ne?
Also du hast da schon so ein bisschen diese Stigmatisierung da auch miterlebt. Von vielen Leuten.
Ich hatte es ja auch nicht einfach, ne? Wo ich hatte ja auch mal die Bahnhofstraße drinne stehen so und hatte mich auch wegen Wohnung beworben und dann heißt es auf einmal, wenn sie halt wo man wohnt, wir haben schon jemand und tut uns leid, die Wohnung ist schon weg. Aber vorher war sie noch frei, sehr komisch. Ne? Ja, ich bin sehr froh, dass ich da rausgekommen bin. Ne?
Wohnungslose Menschen werden oft mit Vorurteilen konfrontiert, die von der Annahme ausgehen, dass sie selbst für ihre Situation verantwortlich sind. Typische Vorurteile wie »die sind doch alle faul und nehmen nur Drogen« sind gesellschaftlich tief verwurzelt und tragen dazu bei, dass wohnungslose Menschen nur selten eine Chance auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt erhalten. Wer bei einer Bewerbung für eine Wohnung oder einen Job beispielsweise keine Meldeadresse bzw. die Adresse einer Wohnungslosenunterkunft angibt, muss fast immer mit einer Absage rechnen.
Der Herr Mühlbauer hat dir da...
Ja, der Mühlbauer hat mich sehr viel unterstützt, muss ich sagen. Wo ich dann da gewohnt habe, habe ich ehrenamtlich, weil ich bin gelernter Maler, habe ich ehrenamtlich da die Malerarbeiten im Haus gemacht, wodurch ich dann hinterher auch eine Festanstellung da gekriegt habe. Also beziehungsweise auf 450 Euro zu zweimal ein halbes Jahr und jetzt... Seit dem 1.7. haben sie mich auf 19,5 Stunden erstmal eingestellt. Ne? Ja, und das ist schon ganz gut.
Wie lief das sonst in dem Haus der Wohnungslosen ab? Hattest du da auch Menschen, mit denen du reden konntest? Heißt, gab es da auch so sozialarbeiterische Unterstützung?
Ja, sicher. Es gibt Sozialarbeiter, die dir bei allen Sachen helfen. Ne? Also die dich da auch unterstützen. Es sind ja auch viele bei, die das nicht hinkriegen. Oder eben einfach die Sprachbarriere da ist, dadurch eben nicht hinbekommen und so. Und dadurch viele Sozialarbeiter da, die einen da tatkräftig in allen Sachen unterstützen. Ne? Das ist schon ganz gut, das Angebot.
Trotzdem ist natürlich irgendwie sehr wichtig, dass du selbst für dich selbst auch Wege findest, da rauszukommen. Gab es da vielleicht irgendwie ein bestimmtes Ereignis oder einen bestimmten Tag, an dem du gedacht hast, ich kann das wirklich schaffen, hier rauszukommen?
Ja, bei mir war das so, ich habe, wie gesagt, viel die Malerarbeiten gemacht. Und nachdem die mich dann auf 450 Euro eingestellt haben und dann nochmal auf 450 Euro eingestellt haben und die Voraussicht gegeben haben, dass sie mich auf 19,5 Stunden erstmal einstellen, ne, mit vielleicht der Voraussetzung, dass es etwas mehr wird nach der Zeit, ne, und die Wohnung dadurch gekriegt habe. Ne, die habe ich ja vorher schon gehabt. Ja, so ist schon ganz gut alles gelaufen bei mir. Ne?
Aber du sagst, hauptsächlich war es die Arbeit, die.
Die hat mir viel geholfen. Mir auf jeden Fall. Also ich habe mich so von allen anderen fernhalten können, so, und das sprich von der Platte. Sprich von den Leuten, die saufen.
Platte ist Bremer Platz.
Bremer Platz, richtig. Ja. Drogenszene hier in Münster. Ne, und ja, dann hält man sich dann von fern. Ne? Wenn man viel zu tun hat und so, dann ist das ganz gemütlich dann. Ne?
Viele Leute, die auch im HDW oder mit denen du Kontakt hattest, die da gelebt haben, waren auch am Bremer Platz. Und
einige, klar, sicher gibt es auch da solche und solche bei. Ne? Aber wie gesagt, ne? Also im Haus ist da im HDW ist ja... ist ja keine Drogenplatte, ist ja Drogen- und Alkoholverbot. Ne? Und wie gesagt, trotz alledem wundern die Leute. Ne? Die gibt es ja trotz alledem. Ja, und es wird ja auch immer mehr.
Was war da für dich so das Schwierigste im HDW? Also
ja, so die Unruhe der Leute. Ne? So die Unsauberkeit der manchen Leute und sowas. Also das war für mich so ein bisschen so, wo ich dann sagte, ja, das ist nicht so toll. Ein bisschen mehr geputzt, dann ging das auch. Ne?
Hast du dich wohler gefühlt?
Ja, sicher, klar. Ja, möchtest ja auch nicht auf Toilette gehen und morgens erstmal da eine Stunde putzen. Ne? Das ja, muss ja nicht sein. Ein bisschen benehmen kann man sich ja.
Welche Unterstützungsangebote haben dir noch geholfen, deine Krise zu bewältigen?
Ja, ich hab noch einen Betreuer gehabt, den Jan Ole. Und der hat mir in vielen Sachen geholfen, so Papier. Kam der von Dach über den Kopf, kam der von Schanz TV. Mhm. Da hat der gearbeitet. Leider jetzt nicht mehr. Der hatte mir so in der Anfangszeit viel mit Post geholfen und sowas alles, weil ich ja ziemlich raus war. Jahrelang keine Post aufgemacht und nichts mehr. Und dann auf einmal sich wieder um seine ganzen Kram kümmern. So, und das ist dann.
Über das Jahr
ist man dann einfach mal raus. Ne? Und dann kriegt man dann auch erstmal nicht mehr so gut hin. Dadurch habe ich dann die Hilfe angenommen, habe dann über LVL hab dann einen Betreuer zugestellt gekriegt, der mir dabei geholfen hat.
Wie sieht denn deine Wohnsituation jetzt gerade aus?
Ja, ich habe jetzt eine Wohnung seit 2 Jahren. Ich wohne jetzt seit dem 1.3.21 wohne ich in Köln. Habe eine Einzimmerwohnung. Ja, wohne immer noch, habe Arbeit, also bei mir momentan alles am gut laufen. Ich bin soweit sehr zufrieden.
Wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst, was kommen da so für Gefühle bei dir auf?
Es war nicht leicht. Nein, es war schwer. Man sollte seinen Stolz manchmal ein bisschen über Bord werfen und sich von anderen helfen lassen, auch wenn es blöd klingt. Aber manchmal ist andere Hilfe besser als gar keine Hilfe. Ja, kommt man vielleicht mal ein bisschen weiter. Ne?
Ja, umso stolzer kannst du ja auf dich sein, dass du es jetzt herausgeschafft hast.
Ja, bin ich auch. Ne? Also bin ich jeden Tag aufs Neue, jeden Tag, wenn ich arbeiten fahre, das passt schon.
Welche Dinge haben dir denn so zu der Zeit am meisten Kraft gegeben? Gab es irgendwas, an dem du dich immer wieder hochgezogen hast?
Oder? Ja, dass das nicht gewesen sein kann. Ne?
Also die Zeit, in der du dann wirklich fast isoliert in diesem Zelt dann ja gewohnt hast, wie du es ja beschrieben hast, ne? Wo du dann auch wirklich sehr viel alleine warst. Das macht ja auch nichts mit einem. Würdest du so im Nachhinein sagen, dass dir das auch was gebracht hat, diese schlimme Phase?
Ja, auf jeden Fall hat mir das geholfen, dass jetzt alles so läuft, wie es ist. Ne? So sich von allem wegzuhalten, nicht saufen, keine Drugs, sowas alles. Ne? Und arbeiten gehen regelmäßig. Ja, das hilft einem. Also mir auf jeden Fall hat mir das viel geholfen. Und hilft mir immer noch.
Was wünschst du dir denn für deine Zukunft?
Für meine Zukunft, was ich mir wünsche, dass ich gesund bleibe.
Für uns ist vielleicht irgendwie auch noch wichtig, für andere Menschen noch was mitzugeben. Hast du da was im Kopf, was du anderen Menschen empfehlen würdest, die in einer ähnlichen Situation sind?
Ja, nicht aufgeben, ne? Immer weiterkämpfen, sich nicht verstecken hinter Drogen und Alkohol.
Saschas Beispiel verdeutlicht, wie schnell Menschen durch Schicksalsschläge in eine Extremsituation wie die Wohnungslosigkeit geraten können. Er ist zu Recht sehr stolz darauf, dass er es geschafft hat, einen Weg aus der Wohnungslosigkeit zurück in ein geregeltes Leben zu finden. Menschen und Hilfsangebote, welche ihm zur Seite standen, haben wir gerade genannt. Doch noch wichtiger war es für Sascha, selbst Strategien zu finden, um mit vielen kleinen Schritten aus dieser schweren Lage herauszukommen. Dazu gehört unter anderem eine Akzeptanz der Situation und die Überwindung, Hilfe anzunehmen. Im Folgenden möchten wir eine Selbstcoaching-Methode vorstellen, welche sich mit Fragen beschäftigt, die sich auch Sascha auf seinem Weg aus der Wohnungslosigkeit stellen musste.
Weil sich unser Podcast mit Krisenbewältigungen auseinandersetzt, stellen wir im Folgenden ein Selbstcoaching-Tool vor, das Menschen in der Krise hilft, Resilienz zu gewinnen und handlungsfähig zu bleiben. Wir haben uns für das Selbstcoaching-Tool 3 Fragen zur Tatsachenresilienz von Silvi Reitlinger und Constanze Hörburger entschieden. Und zwar ist wichtig, ein Konzept zu finden, welches möglichst niedrigschwellig ist, damit sich dieses auch für Personen in Extremsituationen wie der Wohnungslosigkeit möglichst unkompliziert anwenden lässt. Sascha war bei seinem Weg aus der Wohnungslosigkeit immer sehr ziel- und ressourcenorientiert. Außerdem war es ihm wichtig, produktiv zu bleiben, positiv zu denken und er hat gelernt, Hilfe anzunehmen. Deshalb haben wir ein Tool gewählt, was sich auf Resilienz und Handlungsfähigkeit stützt. Dieses Coaching-Tool besteht, wie der Name schon sagt, aus 3 Fragen. Zum einen, wer kann mich unterstützen? Sascha erwähnte, dass ihm Herr Mühlbauer und das HDW unterstützend zur Seite stand. Die 2. Frage zur Tatsachenresilienz fragt nach dem Was. Was kann ich tun, um die Situation zu bewältigen und damit zurechtzukommen? Sascha erarbeitet sich eine Routine mit Malarbeiten und hält sich von negativen Einflüssen wie Drogenkonsum fern. Die 3. Frage lautet, wie? Wie schaffe ich es, das Gegebene zu akzeptieren, wie es ist? Die Frage zu beantworten setzt eine Akzeptanz und eine erste Verinnerlichung der Situation voraus. Sascha zum Beispiel erarbeitet sich eine innere Haltung und hat die Kraft, niemals aufzugeben, indem er den Fokus auf seine Selbstwirksamkeit legt.
Sascha zeigt, wie uns eine gesunde Mischung aus Selbstwirksamkeit und struktureller Unterstützung ermöglicht, aus einer anfangs hoffnungslos erscheinenden Lage schrittweise herauszukommen und zu einem sicheren Lebensalltag zurückzufinden. Er ist zu Recht stolz auf das, was er erreicht hat und appelliert an uns alle, niemals aufzugeben. Seine Geschichte zeigt auch, wie wichtig Hilfe von außen ist. Durch Chance e.V. und Mitarbeitende des HDW hat er Unterstützung erfahren. Weil Stigmatisierung beim Thema Wohnungslosigkeit eine wichtige Rolle spielen und Unterstützung in dieser Lebenslage unabdingbar ist, möchten wir unseren Podcast mit Tipps zur Unterstützung wohnungsloser Menschen abschließen.
Initiiert Gespräche und fragt, ob ihr helfen könnt, sei es mit einem Kaffee oder mit Geld. Wie das Geld verwendet wird, liegt nicht in unserer Verantwortung. Wenn ihr denkt, dass jemand dringend Hilfe benötigt, ruft Hilfe. Im Zweifelsfall wählt die 112. Das gilt auch, wenn ihr bemerkt, dass jemand bei Minusgraden draußen schläft. Es ist besser, einmal zu viel Hilfe anzufordern, als einmal zu wenig. Falls ihr Gegenstände spenden möchtet, sei es Kleidung oder ein Schlafsack, spendet nur Dinge, die ihr selbst auch noch verwenden würdet.
An Anlaufstellen der Wohnungslosenhilfe in Münster findet ihr zum Beispiel folgende. Das Haus der Wohnungslosenhilfe, kurz HDW, ist eine qualifizierte Notunterkunft für alleinstehende wohnungslose Männer in der Bahnhofstraße 62 in Münster. 80 Plätze stehen hier zur Verfügung. Daneben bietet das Haus einen offenen Bereich an, in dem zur Frühstücks- und Mittagszeit auch Mahlzeiten angeboten werden.
Die Wohnungslosenhilfe der Caritas Münster bietet unter anderem Unterstützung bei der Wohnungssuche, in der Beratung zu Sozialleistungen und vielen mehr an. Die Initiative Ein Rucksack voll Hoffnung ist ein niedrigschwelliges und individuelles Angebot, bei dem sich bedürftige Menschen mit allerlei Notwendigem ausstatten können und darüber hinaus bei warmen Mahlzeiten in Gespräche kommen können. Die Adressen von den genannten Anlaufstellen und weitere Infos findet ihr in den Shownotes unseres Podcasts.
Jetzt kommen wir auch schon am Ende nicht nur unserer Podcast-Folge, sondern auch der gesamten Reihe an. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr habt hier und da vielleicht sogar für euch persönlich was mitnehmen können. Und an dieser Stelle wollen wir nochmal einen herzlichen Dank an unseren Interviewpartner Sascha aussprechen. Danke, dass du mit uns über deine Zeit der Wohnungslosigkeit und den Weg daraus gesprochen hast und so entstigmatisierst und anderen Mut machst. Und natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön an alle anderen Interviewpartner in der Reihe, die so mutig waren, über ihre Krisen zu sprechen und anderen zu zeigen, dass es auch einen Weg aus der Krise gibt.